Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Manchmal muss man auch Fragen diskutieren dürfen, ohne dass man damit gleich für große Verunsicherung sorgt. Und heute möchte ich die Frage stellen, ob man seine Value-Aktien, das sind meist die Unternehmen, die auch gute Dividenden zahlen, ob man die im Depot untergewichten oder sie vielleicht sogar ganz rauswerfen muss. Warum, wieso, weshalb? Alles in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los. So, wir leben in einer Welt der Extreme. Man darf heute nur noch sehr ungern Fragen stellen, wenn man nicht gleich die Antwort mitliefert. Wenn man denn Antworten liefert, dann muss man damit leben, dass sie oft nicht ganz richtig sind, aber ohne Antwort keine Frage. Und ich entziehe mich heute dieser Systematik ein klein wenig. Ich möchte aber mit einer Wahrscheinlichkeit umgehen. Und damit möchte ich jetzt nicht die gesamte Geldanlage aus ihren Angeln heben, sondern ich möchte euch heute mitteilen, womit ich mich gerade beschäftige. Es gab in der Vergangenheit hin und wieder, ja, in einem bescheidenen Ausmaß, ich kann mich bei allen Lesern der Renditespezialisten, die hier zuhören, nur bedanken. Das, was ich an Feedback bekomme, ist überwiegend positiv, und wenn es mal Kritik gibt, dann ist die fast immer konstruktiv. Und es gab in der Vergangenheit schon mal Kritik daran, dass ich aus einem langfristigen Portfolio einen Wert rausgeschmissen habe. Die meisten Anleger, die sich rund um meinen Jahrgang bewegen, sind etwas anderes gewohnt. Echte Qualitätsaktien verkauft man niemals. Und heute ist es nicht Teil dieser Folge, darüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn macht. Warum sollte ich, wenn ich neue Informationen habe, warum sollte ich dann an einer Aktie festhalten, insbesondere wenn es steuerlich keinen Vorteil bietet? Ja, aufgrund einer Haltefrist. Mag das ein Argument sein? Ich habe diese Position steuerfrei und deswegen, warum soll ich sie bloß nicht vorschnell verkaufen? Ja, denn damit ist dann die Steuerfreiheit auch wieder beendet. Darum kann es aber momentan nicht gehen, denn wir haben keine Haltefristen. Ich wünschte, das sei anders. Wiederum ein neues Thema, welches wir auch nochmal separat besprechen. Da bewegt sich ja etwas im Hintergrund, nicht unbedingt zum Positiven. An der Stelle, es bewegt sich sowieso gerade sehr, sehr viel. Ich möchte euch bitten, diesen Podcast genau jetzt zu abonnieren. Denn die nächsten Wochen und ehrlicherweise die nächsten Monate werden hochspannend. Und ich möchte hier einige Themen besprechen, die für euch einen echten Mehrwert bieten, von Aktienlisten bis hin zu konkreten, nicht Empfehlungen, aber Besprechungen. Also diesen Podcast abonnieren, das macht Sinn, egal auf welcher Plattform ihr ihn gerade hört. So, und damit sind wir beim Thema Bewegung. Und wir dürfen ja mal festhalten, dass, ja, ich finde es mal ein bisschen pauschal, die Deutschen, aber es gibt ja schon sowas wie kulturelle Eigenheiten. Und wenn wir was sind, dann sind wir treu. Hoffentlich unseren Partnern gegenüber, hoffentlich unserem Fußballverein gegenüber, aber auch in der Anlage. Bevor wir dann mal sagen, wir schmeißen diesen Wert raus, da können viele Jahre vergehen. Insbesondere dann, wenn er doch eigentlich nichts verkehrt gemacht hat. Coca-Cola ist so ein Paradebeispiel. Coca-Cola ist doch immer gelaufen und steigende Dividenden und, und. Dennoch hat Coca-Cola in den letzten 10 Jahren den Markt underperformed. Genauso wie viele Dividendenaktien. Man kann sagen, ja, ja, Value und Wachstum, also Growth und Value, haben sich doch immer schon die Klinke in die Hand gegeben. Mal läuft das eine besser, mal läuft das andere besser. Die Zeiten sind aber nicht immer die gleichen. Und genauso wie ich mich weigere zu sagen, ich halte einfach immer weiter an dieser Aktie fest, manchmal ist ein vorzeitiger Verkauf auch ein Fehler. Sowas ist mir passiert. Keine Frage. Stichwort Samsung SDI. Aber es gibt einfach auch Aktien, Unternehmen, vielleicht auch einige, in die ich aktuell noch investiert bin, bei denen ich sage, es ist nicht schlimm, dass sie konservativ sind. Es ist nicht schlimm, dass es Dividendenaktien sind. Aber vielleicht reicht die Rendite zukünftig nicht mehr aus. Wie ist das gemeint? Damit sind wir beim Thema. Ich habe hier schon angesprochen, dass das Geldmengenwachstum hat sich verändert. hat sich nach der Finanzkrise nochmal deutlich beschleunigt. Und die Frage, die ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte, ist ganz simpel. Wenn die Geldmenge jährlich um 9% wächst, in den letzten Jahrzehnten waren es durchschnittlich 7-9%. In Krisenzeiten wie während Covid waren es sogar 20% in einem einzigen Jahr. Was bedeutet das dann? Was bedeutet das ganz konkret? Das Augenmerk geht zu sehr immer auf die Verbraucherpreisinflation. Ihr stellt euch einfach mal vor, ihr habt 100.000 Euro auf dem Konto. Wenn die Geldmenge um 9% wächst, wird euer Geld nicht weniger in absoluten Zahlen. Aber relativ zur gesamten Geldmenge schrumpft euer Anteil am, nennen wir ihn mal, monetären Kuchen jedes Jahr um 9%. Und die Inflation kommt ja noch dazu. Offiziell liegt sie bei 2-3%. Real, wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns, je nachdem, wo wir so unseren Konsum hin verlagern, haben wir eher den Eindruck, die Dinge werden so 4-6% teurer. Ich gehe sehr gerne essen. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Und dann auch noch Mittagstisch. Ich bin ein echter Mittagessengeher. Und da muss ich sagen, da reichen die 2-3% Inflation nicht. Eher mehr. So, und jetzt rechnen wir also konservativ. 9% Geldmengenwachstum plus 3% Inflation ergibt also 12% monetäre Entwertung pro Jahr. Das ist die Zahl, die wir im Kopf behalten müssen. 12% pro Jahr. Und jetzt wird's interessant. Wenn ich als Investor nicht mindestens 12% Rendite pro Jahr erziele, verliere ich dann real an Kaufkraft? Nicht nominal, mein Depot wird ja steigen. Aber relativ zur Geldflut, die die Zentralbanken kreieren, werde ich ärmer. Und ich glaube, dass dieser Punkt zu wenig Beachtung findet. Schauen wir uns mal klassische Dividendenaktien an. Wir nehmen irgendein deutsches Industrieunternehmen, läuft weiterhin ganz gut. Ihr könnt euch auch ein amerikanisches nehmen. Also Dividendenrendite vielleicht 4%. Stabiles Geschäft, wenig Wachstum, ganz normal. In dieser Phase des Unternehmenswachstums im industriellen Bereich sind ja zweistellig Wachstumsraten nichts Normales. Es läuft zuverlässig. 4% Dividende plus vielleicht 2-3% Kurssteigerung pro Jahr. Bei Coca-Cola werden es zwischenzeitlich ein bisschen mehr gewesen sein, aber doch, in der Kombination kommt das etwa hin. Macht also 6-7% zuverlässige Gesamtrendite. Für viele Anleger, insbesondere älterer Jahrgänge, und das darf ich so sagen, weil so langsam zähle ich mich ja auch dazu, war das jahrelang das Erfolgsrezept. Ich meine, 7% Rendite, damit verdoppelt sich das Kapital alle 10 Jahre. Ist so hervorragend. Aber jetzt warte mal, wir haben doch gerade gesagt, wir brauchen 12% Rendite, um nicht real ärmer zu werden. Mit 6-7% Rendite liegen wir 5-6 Prozentpunkte darunter. Das heißt, selbst wenn wir in gute Dividendenaktien investieren, verlieren wir Jahr für Jahr unter dieser Betrachtung Kaufkraft. Und ich weiß, an diesem Punkt sagt ihr, ja, aber so kann man da. Es ist Work in Progress. Ich sage nicht, dass man das abschließend so sehen soll. Ich sage nur, für diesen Standpunkt, insbesondere auch wie ich sehe, weil ich sehe, wie sich andere Assets, die sich ziemlich eng an der Entwicklung der Geldmenge orientieren, steigen und zwar fast ohne Korrelation, Bitcoin, Gold, bekomme ich mehr und mehr Sympathie für diesen Gedanken. Ich baue nicht mein Depot sofort um. Ich möchte das einfach hier mit euch einmal teilen, was mir so durch den Kopf geht. Genau das sehen wir nämlich in der Performance. Das ist ja die Realität. Dividenden-ETFs, Value-Indizes, all diese klassischen defensiven Investments werden seit Jahren vom Markt abgehängt. Nicht seit 1 oder 2 Jahren, länger. Der MSCI World Value Index hat in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von roundabout 8% erzielt. Der Growth Index hat über 15% Rendite erzielt. Das muss man ja auch alles irgendwann wieder aufholen, wenn man sagt, irgendwann kommt das Comeback von Value. Warum? Weil der Markt, ob nun bewusst oder unbewusst, verstanden hat, in einer Welt des exponentiellen Geldmengenwachstums brauchst du exponentielle Renditen. Und Dividendenaktien entwickeln sich nun mal linear. Sie zahlen dir 4% aus Jahr für Jahr. Sehr berechenbar. Aber die Geldmenge wächst exponentiell. Und das ist ein Wettlauf, den lineare Investments vermutlich nicht gewinnen können. Achtung! Der Grund dafür, dass ich jetzt nicht alle Value-Aktien und alle Dividendenaktien verkaufe, ist, dass gar nicht der gesamte Bereich der Aktienanlage möglicherweise für maximales Wachstum bestimmt ist. Wenn ich zum Beispiel auf Value-Aktien setze, weil ich sage, es kommt mir auf passive Ausschüttungen an, habe ich hier ja auch schon mal besprochen. Also man hat eine Geldmenge X und sagt, davon möchte ich leben, das soll jedes Jahr da rauskommen, dann möchte man ja Ausschüttungen haben. Theoretisch ginge das, natürlich werden wir hier im Übrigen auch demnächst besprechen. Es gibt so viele Dividendenblocks mit super Informationen, aber es ist einfach nicht korrekt zu sagen, dass Dividendenaktien die besseren Aktien sind, denn rein theoretisch, es ist mathematisch ja ganz simpel, könnte man auch einfach bei Wachstumsaktien immer Anteile verkaufen. Ja, aber dann hat man ja weniger als vorher. Ist völlig egal. Beide, der eine hat seine Kursgewinne im Kurs, seine Gewinne, ich sehe die Entwicklung der Cashflows im Kurs, der andere schüttet Cashflows aus. Ist derjenige, der seine Cashflows ausschüttet, die bessere Firma? Es ist ein rein mentaler Vorgang. Und ich weiß, es gibt so viele Dividendenfans, wer Dividenden reinvestiert, der hat eigentlich weniger Grund, Dividendenaktien zu halten, obwohl es natürlich für die Performance viel besser ist. Zu dem Punkt, immer wenn ihr denkt, das gilt für jede Podcast-Folge, da ist aber ein Denkfehler, das sehe ich anders. Schreibt mir und ich gehe gern darauf ein, ihr habt es in der Vergangenheit gesehen, ich setze mich gerne damit auseinander. Und selbst wenn es kein direktes Gespräch ist, schätze ich den Austausch natürlich. Kommen wir also zum Kern der Sache, Value Investing. Das klassische Value-Modell, Benjamin Graham, Warren Buffett, sie alle sagen, kaufe Unternehmen unter ihrem inneren Wert. Achte auf niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse, auf stabile Cashflows, auf Substanz, sei geduldig, der Markt wird den Wert irgendwann erkennen. Das hat 50 Jahre lang, eigentlich noch länger, sehr gut funktioniert. Aber in den letzten 15 Jahren, im Prinzip seit der Finanzkrise, also noch ein bisschen mehr, katastrophal. Es gab Rendite, es gab aber deutlich weniger Rendite. Und wenn man diese beiden Indizes gegenüberstellt, dann müsste man für die nächsten Jahre, damit es sich auch nur ausgleicht, müsste man davon ausgehen, dass Value komplett durch die Decke geht und Growth überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ansonsten werden diese beiden sich nicht annähern. Der Grund dafür ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Value-Aktien sind typischerweise reife Unternehmen mit moderatem Wachstum, generieren Cashflows, kaufen eigene Aktien zurück, zahlen Dividenden, Wachstum, ich habe schon gesagt, 2-4, 3-5, 5-7% pro Jahr. Aber wenn die Geldmenge um 9% wächst und wir Inflation von 3% haben, dann schrumpft ein Unternehmen, das nur 5% wächst, real. Es wird relativ zur gesamten Wirtschaft kleiner. Growth-Aktien hingegen, die wir allesamt als Risikowerte empfinden und die auch Risikowerte sind hinsichtlich der Volatilität, Tesla, Nvidia, Amazon, wachsen mit 20%, 30%, manchmal 50%. Sind sie teuer nach klassischen Bewertungsmaßstäben? Sind sie. Ein KGV von 50 oder 100 lässt jeden Value-Investor zusammenzucken. Jeden. Deswegen werden diese Aktien von Value-Investoren auch nicht gekauft. Aber das ist der Punkt. In einer Welt inflationierter Geldmengen ist Wachstum die einzige Absicherung. Du musst schneller wachsen als die Geldmenge, sonst wirst du verwässert. Und deshalb sehen wir diese vielleicht teilweise auch absurden Bewertung bei Tech-Aktien. Der Markt bezahlt nicht für heutige Gewinne, er bezahlt für das Versprechen, in einer Welt monetärer Expansion relevant zu bleiben, seinen Marktanteil zu erhalten oder zu vergrößern. Value Investing ist eine Strategie, wahrscheinlich sage ich, ich bin noch nicht abschließend fertig, aber, oder sagen wir so, ich bin in meinem Urteil so offen, dass ich mir selber gegensätzliche Gedanken noch erlaube. Aber es sieht danach aus, dass Value Investing für stabile Geldmengen gedacht ist. Und wir leben nicht in einer Welt stabiler Geldmengen. Wir leben in einer Welt permanenter monetärer Expansion. Hier wird es natürlich auch ein bisschen beängstigend, das gebe ich zu. Denn was wir gerade beschreiben, ist ja im Grunde ein systemischer Zwang zum Risiko. Wenn ich als Anleger weiß, dass ich 12% Rendite brauche, um nicht real ärmer zu werden, dann kann ich nicht in sichere Anleihen investieren, die 2% bringen, auch nicht 4%. Ich kann nicht in Dividendenaktien investieren, die mir 6, 7 oder 8% bringen. Ich müsste also in vermeintlich hochriskante, hochvolatile Growth Investments rein. Und das erklärt meines Erachtens auch den Boom im Kryptobereich. Sogar in Meme-Aktien, auch wenn ich die für alles andere als geeignet halte für den langfristigen Investor. Specs, alles, was das Verbrechen, freudsche Fehlleistung, Versprechen von exklusivem Wachstum trägt. Das ist nicht nur Gier, das ist natürlich auch Verzweiflung. Anleger verstehen vielleicht intuitiv oder spüren es zumindest, Sicherheit wird nicht ausreichend belohnt, rentiert sich nicht ausreichend. Die Zentralbanken haben durch ihre Politik des permanenten Gelddruckens einen Anreizmechanismus geschaffen, der konservatives Investieren bestraft und Spekulationen belohnt. Buffett hat das selbst im Übrigen in Omaha in gewisser Weise genauso formuliert oder zugegeben. Buffett sitzt auf hunderte von Milliarden, was war der letzte Stand? Also mehr als 150 Milliarden Cash. Und es ist nicht weniger geworden, weil er nichts findet, das günstig genug ist nach seinen Maßstäben. Aber vielleicht ist das Problem nicht, dass alles zu teuer ist. Vielleicht ist das Problem, dass seine Maßstäbe für eine Ära geschaffen wurden, die einfach nicht mehr existiert. In einer Welt der Goldwährung oder stabiler Geldmengen macht Value Investing Sinn. In einer Welt der Fiat-Währung und bei 9% jährlichem Geldmengenwachstum brauchst du Wachstum oder du erzielst keine Outperformance bzw. kannst nicht mal in Relation zur Wirtschaftsleistung, zur Geldmenge dein Vermögen erhalten. Was machen wir damit? Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass die Regeln sich geändert haben. Solide Dividendenaktien sind vielleicht gar nicht mehr so solide, wenn sie uns real ärmer machen. Teure Growth-Aktien sind vielleicht nicht mehr so teuer, wenn sie die einzige Möglichkeit sind, mit dieser Geldflut Schritt zu halten. Zweitens, das bedeutet natürlich nicht, dass wir einfach jede überbewertete Tech-Aktie investieren und kaufen sollten. Das bedeutet vielleicht nur, dass wir Wachstum neu bewerten müssen. Ein Unternehmen, das 30% pro Jahr wächst, ist in dieser monetären Umgebung fundamental nun mal viel, viel wertvoller als ein Unternehmen, das 5% wächst, selbst wenn das KGV 3, 4 oder 5-mal so hoch ist. Drittens, und das ist der nicht neuere Teil, neue Teil, ich glaube, selbst ein konservativer Anleger muss über Hedges nachdenken. Selbst wenn man sagt, ich behalte mein Dividendendepot, ich möchte auch nur in Dividenden, ich möchte in Substanz, ich möchte in Value investieren, damit wird man nicht untergehen. Damit wird man immer noch viel bessere Ergebnisse erzielen als jeder. Und das sind nicht so wenige. Guckt euch die Spareinlagen an. Die sagen, ja, also das ist mir alles viel zu riskant. Das wird ja wohl nicht passieren, dass ich aus meinem Tagesgeld oder Zinskonto rausgehe. Ha, ihr Trottel, irgendwann bricht die Börse ein. Davon gibt's viele. Wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Anleger. Und sogar viele, die ich kenne. Und die müssen es vielleicht besser wissen. Oder auch nicht, weil ich natürlich nicht jedem meine Meinung aufdränge. Also, selbst ein konservativer Anleger sollte über Hedges nachdenken. Über Bitcoin, über Gold, über reale Assets, über Dinge, die nicht beliebig vermehrbar sind. In einer Welt der monetären Expansion sind knappe Assets König. Und viertens, auch das gehört dazu, wir müssen vielleicht auch verstehen, dass dieses System so nicht irgendwann weiterlaufen kann. Wahrscheinlich mache ich eine eigene Folge drauf und das nenne ich dann auch den System Reset. Ich habe keine Lust damit, mit der Angst zu spielen, aber muss ich eines klar machen. Ob das nun durch Inflation passiert, durch eine Währungsreform, durch irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Aber die Mathematik ist ja, obwohl ich nicht gut darin war, ziemlich offensichtlich. 9% Geldmengenwachstum bedeutet, alle 8 Jahre verdoppelt sich die Geldmenge. In 16 Jahren vervierfacht sie sich. In 24 Jahren verachtfacht sie sich. Das ist exponentielles Wachstum. Und exponentielle Kurven enden, zumindest war es in der Vergangenheit so, immer in einer Art von Krise, zumindest aber in einer Art von Transformation, einer radikalen Veränderung. Dividendenaktien sind nicht schlecht. Es gibt aber Gründe dafür, warum Value vergleichsweise schlecht läuft. Und das ist nicht die Schuld der Unternehmen. Es ist, wenn man dieses Wort Schuld überhaupt verwenden will, Schuld eines monetären Systems, in dem wir leben. Value Investing wurde für eine stabile Geldordnung entwickelt, hat so funktioniert. Wir leben aber in einer, wie es einige nennen, Ära der monetären Anarchie. Es gibt gute Dividendenaktien, aber 4% Dividende ist wahrscheinlich nicht genug. Und wenn das für mich bedeutet, dass ich, der Gedanke ist für mich möglicherweise da, mein Anteil der aktiven Anlage in der, auch in der langfristigen Geldanlage so groß ist, spüre ich die Schmerzen in Anführungszeichen weniger, weil ich auf die aktuellen Gegebenheiten sehr gut reagieren kann. Ich denke aber dennoch, und das wird kein einfacher Weg, das jedem so zu erklären, dass es auch nachvollziehbar wird und nicht so den Eindruck hinterlässt, man springt von einem Fuß auf den anderen, jetzt läuft mal Tech ganz gut und jetzt verkaufen wir hier unsere Value-Aktien, wir verhalten uns ja total zyklisch und. Aber es wird auch in meinem langfristigen Portfolio Anpassungen geben. Ich möchte weiterhin Dividendenzahler haben, weil diese Aktien, insbesondere in schwierigen Zeiten, Tech wird immer mehr volatiler sein, eine Rolle spielen. Wenn diese Aktien aber weit überwiegend sich im Depot befinden, dann wird es, glaube ich, nicht möglich sein, mit der Performance nur des Gesamtmarktes mitzuhalten. Und dann ist vielleicht für die allermeisten die Aufgabe, die sie sich von ihrem Aktiendepot oder die sie ihrem Aktiendepot stellen, einfach nicht mehr zu erfüllen. Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich, dass an dieser Stelle nochmal, wenn ihr diesen Podcast bitte jetzt abonniert. Bis zum nächsten Mal und noch eine schöne Woche. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.